D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Hallo. Eine Nominierung. D-Radio Wissen freut sich auf den Deutschen Radiopreis.
10 Jahre T3N. Eine Bereicherung für die Pressevielfalt.
12 Tage Landesverrat, ein Schaden für die Pressefreiheit. 220 Millionen, was wir von Springers Runtastic Deal lernen können.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von DJV-Sprecher Hendrik Zörner. Die FAZ hat in den vergangenen Tagen immer wieder gegen die Feststellung geschrieben, bei Markus Beckedahl und André Meister handelt es sich um Journalisten. Die FAZ so, Blogger seien keine Journalisten, so der Tenor mehrerer Beiträge aus den vergangenen Tagen. Zörner dazu, was also soll der Versuch bezwecken, Blogger in die journalistische Schmuddelecke zu rücken?
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Okay, das Verfahren gegen André Meister und Markus Beckedahl ist jetzt eingestellt, aber die Kampagne der FAZ, die ist schon bemerkenswert. Immer wieder hat das konservativ-bürgerliche Blatt in den knapp vergangenen 2 Wochen ja auf mehr oder weniger plumpe und durchsichtige Weise versucht, netzpolitik.org zu diskreditieren, während sich die meisten anderen Medien solidarisch an die Seite von Beckedahl und Meister gestellt haben. Die FAZ, die bezeichnete die beiden lieber als Aktivisten, als Internetheilige oder als Blogwarte. Hauptsache eben nicht als Journalisten. Und die FAZ, die war sich noch nicht einmal zu schade, den Plüsch-Totoro in den Redaktionsräumen von netzpolitik.org als Beleg für die angeblich zweifelhafte Arbeitsweise von Beckedahl und Meister heranzuziehen. Dieses Verhalten, das kann eigentlich nur 2 Gründe haben, meine ich. Scheinbar neigt die FAZ noch immer zu einem aggressiven Beißreflex gegenüber den als Konkurrenten wahrgenommenen Bloggern, so wie wir ihn doch eigentlich schon seit einiger Zeit überwunden geglaubt hatten. Vor allem aber offenbart die FAZ wieder einmal ihr wahres politisches Gesicht und zeigt, dass sie den Werten des sicherheitsorientierten konservativen politischen Lagers näher steht als Werten wie der Pressefreiheit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das aktuelle Medienmagazin.
Heute in 3 Wochen steigt in Hamburg der Deutsche Radiopreis 2015. Barbara Schöneberger moderiert wieder. Barbara, was haben deine Shows eigentlich mit denen von Pähler und mir gemeinsam?
Unsere Höhepunkte sind gleichmäßig über den Abend verteilt. Und wann kann man das schon mal sagen?
Richtig. Sicher ist, Barbara wird sagen:
Herzlich willkommen zum Deutschen Radiopreis.
Und das werdet ihr auch hören.
Nominiert sind die Radio Wissen.
Ich hoffe, es heißt dann auch:
Der Deutsche Radiopreis für die beste Sendung geht in diesem Jahr an
die Radio Wissen. Denn mich persönlich hat dieser Beitrag, der jetzt nominiert ist, sehr berührt. Wir sind nominiert für die 100. Sendung Überall, wo ich gehe, bist du bei mir in meinem Herzen. Das ist die Geschichte der Kollegin Niloufar Elhami. Sie ist genauso alt wie ich, aber ihre Biografie ist krass. Ihre Eltern flohen aus dem Iran. Sie kann dort wegen einer verzwickten Situation nicht einreisen, aber ihr Freund Matze, mit dem sie seit 7 Jahren zusammen ist, ist die Reise angetreten, die Niloufar nie antreten wird. Und darum dreht sich diese Reportage. Jetzt nominiert für den Deutschen Radiopreis. Hier ein Ausschnitt.
Liebste Nilo, diese Reise ist wahrscheinlich eine der abgefahrensten, die ich unternahm. Ich sitze hier bei Tante Farah, wir hören Musik und essen Früchte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie beeindruckt ich von diesem Land bin. Wir waren schon in Shiraz und Persepolis. Es war arschkalt und Schnee. Aber dadurch auch sehr mystisch schön.
Ich versuche halt, nicht zu schnell zu lesen, ne? Nicht zu gierig zu lesen. Aber ich bin so hungrig nach Matzes Worten. Ich genieße wirklich jeden Satz, in dem ich dann erfahre, wie der Iran ihm gefällt, was er alles gemacht hat. Ja, und dann komme ich zu der Stelle, wo ich die Sätze lese, bei denen ich einfach anfangen muss zu weinen.
Überall, wo ich gehe, bist du bei mir in meinem Herzen, in meinem Blick. Ich muss immer daran denken, dies ist dein Land. Und ich bin so gerührt, dass ich heulen könnte vor Freude, dies hier erleben zu dürfen. Dafür danke ich dir. Dies ist erst der Anfang. Ich glaube, Iran ist immer eine Reise wert, vor allem mit dir. Inshallah.
Und in diesem Moment fühle ich mich Matze so wahnsinnig verbunden. Ne? Ich bin so gerührt, dass er stellvertretend für mich diese Back-to-the-Roots-Reise gemacht hat und so tief eingetaucht ist in meine iranische Identität. Und ich, weiß nicht, in seinen Sätzen schwingen dann für mich so eine Leichtigkeit und so eine Hoffnung mit. Und ich kann beim Lesen wirklich nicht anders, als ihm einfach zu glauben, ne, dass dies wirklich nur der Anfang ist. Und dass wir eines Tages zusammen meine Heimat erleben werden. Und da sage ich nur, Inshallah.
Überall, wo ich gehe, bist du bei mir in meinem Herzen. Von Niloufar Elhami. Hört euch die ganze Reportage an. Jetzt auf dradiowissen.de. Nominiert für den Deutschen Radiopreis 2015. Was mit Medien? Das rückblickende Medienmagazin.
Wir nehmen euch heute 10 Jahre mit zurück in die Vergangenheit. Wisst ihr noch, was habt ihr im August 2005 unternommen? Womit habt ihr euch da beschäftigt?
Oh, langes her. Herr Perler und ich waren noch an der Uni. Unser Podcast, Was mit Medien, war noch ganz frisch im Netz. Die Farbe war sozusagen an der Wand noch feucht. Und wir freuten uns damals über 1000 Hörer, die uns dann in einem Tag runtergeladen haben, als wir den Podcast dann hochgeladen haben. Das war sehr aufregend.
Inhaltlich haben wir damals über einen gewissen Springer-Konzern berichtet, der die Mehrheitsanteile an der Pro7Sat1-Gruppe übernehmen wollte.
Ich überlege gerade, war das nicht erst irgendwie letzte Woche oder letzten
Monat?
Ja,
aber es war vor 10 Jahren war es auch schon.
Ja, und dann haben wir uns auch mit der Taz auseinandergesetzt. Die hat über sogenannte Webblogger berichtet, die im Netz die Hosen runterlassen.
Ja, oder es gab auch den Start von Radio Teddy, das erste private Kinderradio. Damals gab es das per UKW in Berlin und Brandenburg. Und was Schönes, das gibt es auch heute noch, auch in anderen Bereichen Deutschlands. Und Daniel, notier doch mal, dass wir die auch mal einladen, irgendwann.
Wird gemacht, Chef. Über eine Sache haben wir damals noch nicht berichtet. Und ich darf jetzt mal von einer Webseite eben zitieren. Alles begann im August 2005. 3 junge Studenten schließen sich in der Fachhochschule Hannover ein und arbeiten mit Hochdruck daran, die erste Ausgabe des Magazins fertigzustellen. Nach 50 Stunden und mit viel Kaffee und ohne Schlaf ist die erste Ausgabe fertiggestellt.
Dann lese ich mal weiter. 10 Jahre später arbeiteten 35 Mitarbeiter für T3N. Der Verlag Yibase Media ist noch immer unabhängig und wird von den 3 Gründern geführt. Aus einem reinen Typo-3-Magazin ist ein Print- und Online-Medium geworden, das über sämtliche Aspekte der digitalen Wirtschaft berichtet. Vielleicht habt ihr es schon erraten, um was es geht. Das ist jetzt nicht mehr vorgelesen, sondern das sage ich, das T3N-Magazin.
Wir finden, die Geschichte hinter diesem Projekt ist echt spannend. Sie zeigt, man kann etwas Eigenes auf die Beine stellen, wenn man was mit Medien machen möchte. Und das kann auch sogar größer sein. Deswegen freuen wir uns, dass 3 der Gründer, die heute noch den Laden lenken, dass 2 der Gründer, die den Laden heute noch lenken, bei uns sind. Herzlich willkommen, Andreas Lenz und Jan Christe.
Schönen guten Abend.
Hallo, hallo.
Als ihr die erste Ausgabe als Hochschulprojekt damals erstellt habt, vor 10 Jahren, hattet ihr da im Kopf, dass das in 10 Jahren, also heute, immer noch zu machen? Also war das das Ziel schon damals?
Ich glaube, soweit haben wir ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Also wir hatten einfach Lust, was auszuprobieren und was zu machen und haben einfach mal losgelegt und haben keine 5- oder 10-Jahrespläne geschmiedet, die meistens nicht so eintreten, wie man es sich überlegt. Und insofern, nee, aber wir freuen uns, dass wir immer noch da sind und immer noch spannende Sachen machen können.
Als ich mir mal eingeschaut habe, was ihr heute inzwischen alles macht und auch so zurückdenke an die Zeit, an der ich euch jetzt hier so ein bisschen aktiv als Leser begleitet habe, wie oft seid ihr in den letzten 10 Jahren als verrückt erklärt worden? Zumindest eure Ideen.
In der Anfangsphase von Familie und Eltern vielleicht hier und da. Vielleicht lieber irgendwie zu arbeiten oder irgendwo anders zu arbeiten und nach dem Studium eben ein gutes Gehalt zu beziehen. Da gab es ein paar Stimmen, aber ansonsten so viele Verrücktheitserklärungen gab es nicht.
Der Hintergrund der Frage ist eigentlich, warum wir das fragen. Wie viel sind das jetzt? Hier 4 Punkte mal kurz rausgearbeitet, wo Herr Pell und ich sagten, da kümmert ihr oder habt ihr Dinge bei euch im Konzept eingebaut, wo man eigentlich sagt, genau das würde man doch Leuten, die was mit Medien machen wollen, heute nicht raten. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Ihr setzt auf Print.
Ja. Ich hatte nach dem Studium den Drang, mit diesem abstrakten Wissen doch irgendwie was anzustellen, was man haptisch irgendwie in einer Art und Weise nutzen kann, über Quellcode und abstraktes Wissen hinaus. Und habe einfach ganz starken Drang gehabt, eben das Produkt, was man kreiert, auch sehen und anfassen zu können. Das war zumindest bei mir in der Eingebung ein Stück weit der Fall. Dann habe ich in der Familie eben noch Onkels, die im Druckereigewerbe unterwegs sind. Und da schloss sich zumindest ein Teil des Kreises, weil Jan und Martin hatten andere Ideen zuerst.
Was war das?
Ja, wir haben so ein System entwickelt, mit dem man im Web irgendwie Know-how sammeln kann, wo man sich zu bestimmten Themen informieren kann, sich dann PDFs runterladen kann. Und das war Andi dann irgendwie doch zu unphysisch. Und das war eigentlich auch genau die richtige Anregung, dann das Ganze doch mal wirklich auf Papier zu bannen und ein Magazin daraus zu machen.
War es denn schwer, euch auch tatsächlich vom Printgedanken zu überzeugen, wenn Andi da der sozusagen Ideengeber war? Oder wart ihr sofort dabei?
Nee, wir waren da sofort dabei, weil das ist auch wirklich was uns an vielen Stellen auch Dinge leichter gemacht hat, wirklich was zu haben, was man in die Hand nehmen kann. Wir haben am Anfang relativ viele Businessplan-Wettbewerbe an relativ vielen Wettbewerben teilgenommen und da einfach ein gedrucktes Magazin mit hinzubringen, was man den Leuten auf den Tisch legen kann. Das ist einfach was ganz anderes, als von einer Webseite zu erzählen, die man sich dann vielleicht irgendwie angucken kann. Und da waren wir relativ schnell Feuer und Flamme für, muss ich schon sagen.
Und der nächste Punkt, der uns aufgefallen ist, ihr habt euch ein absolutes Obergeek-Thema ausgesucht, ein ganz spezielles CMS-System, was sogar noch nicht mal einfach zu verstehen ist, Typo 3.
Das stimmt. Das war besonders zu der Zeit extrem populär und unser dritter Mitgründer, der Martin, war da sehr tief in der Community unterwegs. Und wir haben einfach gemerkt, das ist ein System, was große Verbreitung in Deutschland und in Europa hat und wo es einfach viel Informationsbedarf gibt. Und so die Kombination aus spannendes Thema, ohnehin schon in der Community verwurzelt, das hat uns dann dazu bewogen, uns erstmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben aber auch relativ schnell dann auch den Fokus erweitert und haben es zum Glück nicht Typo3-Magazin genannt, weil sonst wäre unser Weg vorgezeichnet gewesen, sondern haben zum Glück diesen etwas kryptischeren Titel T3N gewählt.
Kommen wir zum nächsten Punkt, auch vielleicht nicht mehr ganz so state of the art. Ihr setzt auf eigene Leute.
Ja, gerade wenn man sich diese Uber-Klage in den USA gerade anschaut, ne, also wo es darum geht, so der Plattformgedanke, sind das jetzt Angestellte oder nicht? Ihr wächst und wächst.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch gerade mir nochmal die Infografik rausgesucht, die wir in der Jubiläumsausgabe hatten. Gerade so in den letzten 3-4 Jahren ist da extrem viel passiert. Also 2010 waren wir noch zu 11 und jetzt sind wir mit 35 Leuten vor Ort. Und das ist wirklich letztendlich auch ein Stück des Erfolgs oder macht ein Stück des Erfolges, glaube ich, aus, wirklich zu investieren in Personal gegen den Branchentrend teilweise. Das ist einfach aus unserer Sicht der richtige Weg, da nicht die Redaktion zurückzufahren und irgendwie überwiegend mit Freien zu arbeiten, sondern wirklich eine gute Kernmannschaft zusammen zu haben und mit denen gute Medien zu machen.
Ja, wobei die Mischung am Ende es wie immer macht. Es ist ja auch so, dass unsere Community, so stark wie es können, integriert wird in Publishing-Prozesse auch. Wir machen sehr intensive Leserbefragungen oder auch, ich glaube, 50% mindestens in der Anfangszeit oder wenn nicht noch mehr. Die Artikel sind geschrieben worden eben von externen Autoren und das eben zusammenzufügen, Kompetenzen von Freien, die tiefer in Themen reingucken, zusammen mit einem Kernteam, was hier und da veredelt oder bestimmte Themen auch selber bearbeitet, eigentlich ist es schon die Mischung, auf die wir da setzen und
das machen wir eigentlich ganz gut. Da gerade das mit den externen Autoren, das ist auch zum Teil, dass sie einen sehr technischen Background haben. Ich glaube, mit der Zeit sind dann auch so ein paar journalistischere Autoren so dazugekommen und da behaltet ihr immer ganz gut die Mischung. Und was mir da extrem aufgefallen ist, ihr bezahlt die Leute auch ganz normal für die Texte. Normalerweise hat man ja eher so bei neueren Produkten, ich sage jetzt mal in Klammern Huffington Post, eher so eine gewisse Gratis-Mentalität.
Das stimmt, wobei auch da wieder, es gibt sowohl als auch. Also es gibt natürlich, wie du sagst, ganz viele Journalisten, die mittlerweile für uns schreiben, denen wir konkrete Rechercheaufträge geben oder die auch aktiv auf uns zukommen und die auch ganz klassisch bezahlt werden. Das ist vollkommen richtig und logisch so. Aber es gibt eben auch Leute, für die Bezahlung gar nicht darin liegt, dann ein Seitenhonorar zu bekommen, sondern die, wie Andi sagt, Experte auf einem bestimmten Themengebiet sind und für die Bezahlung dann eher ist, im T3N-Kontext stattzufinden, eine Autorenbox zu haben, über die sie ihre Reputation aufbauen können. Also das ist durchaus findet durchaus beides statt. Aber wie du richtig sagst, also der Anteil der Artikel, die jetzt sozusagen von klassischen Journalisten geschrieben werden, die dann logischerweise auch ein Honorar bekommen, der ist definitiv gewachsen in den letzten Jahren.
10 Jahre T3N, das ist weiter unser Thema in dieser Stunde Was mit Medien. Ihr hört die Radio Wissen. Was mit Medien, das gratulierende Medienmagazin.
Bei uns sind weiter Andreas Lenz und Jan Christe.
Euer Magazin, das findet man ja heute nicht mehr im Computerregal, wenn man an den Kiosk geht, sondern im Bereich Wirtschaft. Wieso eigentlich das?
Weil wir uns etwas abheben wollten. Wenn man in den Bahnhofs- oder in den gut sortierten Zeitschriftenkiosk geht, wird man sehen, dass im IT-Regal relativ viele Titel vorhanden sind, die alarmierend nach Achtung Virus schreien oder von der Aufmachung her eigentlich nicht dem entsprechen, wo wir uns sehen und sein wollen. Und dadurch, dass die Digitalisierung eigentlich alle Geschäftsbereiche durchzogen hat und auch gerade im Bereich Wirtschaft so viel ausmacht an Zeit und an auch neuen Dingen und Innovationen, die es zu lernen gibt, dass wir dachten, uns dort früh im Wirtschaftsregal als IT-Titel zu positionieren, könnte Sinn machen. Denn die Herausforderung auch für Management und Wirtschaft mit IT zurechtzukommen, die Transformation schnell hinzubekommen, ist groß. Und das ist so Teil des Shifts gewesen, dann eben auch aus vertrieblichen Gründen, dass im Bereich von Anzeigenkunden und von Zielgruppeninteressen dort auch eine Region ist, die interessant ist.
Das finde ich ganz interessant. Mich würde das mal wirklich von euch interessieren, wie ihr Themen oder vor allen Dingen auch das Titelthema für eine Ausgabe auswählt. Denn das ist mir auch wirklich aufgefallen, dass ihr nicht sehr laut schreit, so wie man das vielleicht von anderen klassischeren Computermagazinen kennt. Die kommen ja alle sehr servicelastig her. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ihr euer Thema auswählt, ihr wollt so ein aktuelles Gefühl aufgreifen und euch dann damit beschäftigen. Oder auch einen etwas allgemeineren Trend, so ein bisschen. Ja, wenn ich jetzt vom Hype spreche, klingt das auch schon wieder so kreischend, aber das ist damit gar nicht gemeint, aber schon so damit, womit sich gerade die Menschen aktuell beschäftigen. Also wie wählt ihr eure Titel aus? Weil gerade in Print ist es ja auch die Schwierigkeit, das muss dann ja auch, bis es gedruckt ist, dann auch aktuell sein.
Genau, das stimmt. Also du hast es schon ganz richtig beobachtet. Also wir versuchen durchaus über so eine Art von Zeitgeist einzufangen und den über das Cover zu transportieren. Natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt nicht Themen aufgreift, die dann irgendwie in 3 Monaten vielleicht schon wieder passé sein könnten. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich relativ demokratisch. Also wir haben immer, wenn die eine Ausgabe durch ist, geht's los mit der Vorbereitung für die nächste und dann trifft sich so die Redaktionsleitung plus Andi, also sowohl Print- als auch Online-Redaktionsleitung und ein paar Kollegen aus der Redaktion und aber auch sogar Kollegen aus dem Vertrieb und dann werden verschiedene Themen diskutiert und am Ende wird demokratisch abgestimmt und natürlich kann es auch mal sein, dass dann am Ende ein Thema gewinnt, wo dann doch alle sagen, ach, hat jetzt zwar irgendwie rechnerisch gewonnen, aber lass uns mal ein anderes machen, aber ansonsten ist das ein relativ demokratischer Prozess und ja, ich glaube, da ist bisher auch mal einigermaßen vernünftige Themen bei rausgekommen.
Und sozusagen, Daniel hat es gerade angesprochen, das Thema der Alterung der Themen, Print, ist eben im Grunde schon in dem Moment, wo es in den Kiosk geht, eigentlich mehr oder weniger dabei zu veralten. Gerade wenn man jetzt sich aber so wie ihr ja auch mit Digitalthemen beschäftigt, ist das vielleicht nochmal deutlicher eigentlich, dass die Geschwindigkeit, mit der sich auch Themen ja weiterentwickeln, so enorm ist. Wie geht ihr damit um? Das ist schon eine krasse Herausforderung, oder?
Ja, also wir versuchen einfach sozusagen nicht zu newslastig zu sein im Heft, sondern einfach Themen, die gerade wichtig sind, einzuordnen, irgendwie Hintergründe aufzuzeigen und den Lesern irgendwie Tipps an die Hand zu geben, wie sie mit diesen Themen umgehen können. Und dadurch haben wir eigentlich eine relativ lange Halbwertszeit. Also wir haben halt auch oft den Fall, dass wirklich noch Ausgaben aus dem Vorjahr noch gekauft werden. Einfach weil wir die Themen dann nicht so in der aktuellen Art und Weise angehen, sondern eben eher etwas hintergründiger und nutzwertiger.
Wobei ich auch finde, dass das gar nicht unbedingt immer zutrifft, dass die Trends so kurz und die Themen so schnelllebig im Digitalen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Digitalisierung von Währungen nehmen oder Produktivität, im letzten Heft ging es viel um Unternehmensethik und unternehmenskulturelle Fragen. Das sind ja Themen, die nicht unbedingt nur 3 Monate aktuell bleiben. Und da probieren wir halt auch darauf zu achten, dass es halt, also sowas wie das neue Beam als Social Network oder Sharing-Dienst würde es zum Beispiel aus dem Grund nicht aufs Cover schaffen, weil man nicht sagen kann, ob das lang genug hält. Und da probieren wir halt einfach schon zu gucken, dass wir halt ein Thema finden, was diese 3 Monate schon überleben kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, Beam, was war das nochmal? Ach ja, ich erinnere mich. da war ja was. Und das finde ich auch ganz spannend, wenn man mal so guckt, so auch jetzt die Historie, das 10-Jährige, das ist jetzt, glaube ich, auch so ein Moment, worauf man richtig stolz sein kann. Und wir schauen gleich nochmal so ein bisschen zurück auf die besonders schönen Momente, aber vielleicht auch auf die Momente, wo es ein bisschen ja nicht heikel, oder vielleicht wo auch so mal so der Frustmoment etwas größer war, weil ich denke mal, das wird es in 10 Jahren auch gegeben haben. Das klären wir gleich. Mehr von den Gründern der T3N gibt es gleich hier bei Was mit Medien. Ihr hört die Radio Wissen. Was mit Medien? Das gründende Medienmagazin.
Andreas Lenz und Jan Christe sind weiter unser Gast heute. Sie haben vor 10 Jahren zusammen mit Martin Brüggemann T3N gegründet. 4-mal im Jahr gibt es das Magazin für die digitale Wirtschaft heute gedruckt und natürlich dazu auch täglich online.
Wenn ihr heute nochmal so vom Status her so quasi frisch mit der Hochschule fertig wie vor 10 Jahren unterwegs sein würdet, würdet ihr nochmal neu gründen, das genau nochmal gleich machen?
Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Also ob man nochmal wieder mit Print starten würde, weiß ich nicht unbedingt, aber ich glaube ehrlich gesagt schon.
Wird es in 10 Jahren auch noch das gedruckte Heft geben?
Lange Pause.
Ich sag jetzt einfach mal ja. Ich glaube, dass es auch in 10 Jahren noch Leute geben wird, die ein Interesse daran haben, so ein Heft wirklich anzufassen, durchzublättern. Genau, ja doch, da bin ich von überzeugt.
Jetzt haben wir ja gerade die Frage, ob es das Printmagazin in 10 Jahren noch geben wird, schon so angeschnitten. Grundsätzlich, wenn ihr so in die Zukunft schaut, was sind da die Themen, die euch auch für die Weiterentwicklung für T3N so bewegen, wo ihr gerade dran arbeitet?
Ja, wir haben einen Bereich, der uns ein bisschen eint. Ich bin ja mehr die vertriebliche Seite, Jan, die journalistische eben als Chefredakteur. Der Bereich, der uns eint, auch Probleme mit sich bringt, ist halt der Bereich Native Advertisement oder Content Marketing. Da ist es so, dass wir vor 5 Jahren etwa ein Format geschaffen haben, was den Bereich schon bedient, was wir halt über diese Jahre gut fortentwickeln konnten und inzwischen halt so umsatzstark geworden ist, dass es halt immer mehr an eben Kräften bindet. Das war bei den anderen Werbemitteln anders. Da ein Banner wird geschickt, der wird einfach hochgeladen oder die Anzeige wird integriert. Da haben wir sozusagen in der Kreation nicht viel mit zu tun und jetzt stehen wir halt vor der Herausforderung, im redaktionellen Bereich auch Themen wie Service-Redaktion zu skalieren und sich zu fragen, inwieweit wollen wir halt in diese dynamischen Werbeangebote halt reingehen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht und der Bereich wächst und floriert halt so stark, dass das so, also in die Zukunft betrachtet, so ein Thema ist, das eint uns sehr. Da streiten wir uns auch manchmal und reiben uns aneinander, bis das Produktsetting sitzt. Aber das bewegt uns sehr stark, muss ich schon sagen. Und wenn man halt sieht, wie Weiß oder Buzzfeed in dem Bereich agieren und mehr die Rolle halt von Mediaagenturen und Agenturen auch mit übernehmen im Verlag selbst, dann sind das zumindest mal interessante und spannende Optionen und Ausblicke.
Wenn ihr jetzt mal die 10 Jahre zurückschaut, gab es auch Frustmomente?
Wir hatten die Frage neulich schon mal und man kommt sich so blöd vor, wenn man sagt, nein, und ich habe nicht diesen einen Schmerzmoment zumindest, wo man vielleicht mal dagestanden hätte und gesagt hätte, ich werf hin oder ich bewerbe mich jetzt doch irgendwo und bin Angestellter und trage nicht dieses Paket des Selbstständigen. Ich kann das für mich so nicht sagen. Es gab
ja, nicht diesen einen großen. Also es gibt immer mal Momente, wo irgendwie ein langjähriger Mitarbeiter verlassen oder man selber aus diversen Gründen gezwungen ist, jemanden zu kündigen. Das sind immer so die unangenehmsten Momente, die man als Unternehmer haben kann. Das sind so die Tage, auf die hat man natürlich so gar keine Lust, an denen sowas passiert. Aber so diesen einen großen Frustmoment, wo wir mit dem Rücken zur Wand standen und dachten so, jetzt ist hier gleich jeden Moment vorbei, den gab es glücklicherweise noch nicht.
Aber gab es denn Momente, wo ihr auch sagen würdet, das würden wir heute so nicht nochmal machen? Also auch gerade beispielsweise mit Blick auf Inhalte oder auch sonstige Weiterentwicklung von T3N?
Ja, es gab durchaus mal Phasen, wo wir online sehr stark auf Traffic-Wachstum aus waren und auch sehr stark auf Page-Impressions geschaut haben. Das ist immer so ein Nachjustieren bei uns. Also wir haben natürlich schon den Anspruch, auch unsere Besucherzahlen auf T3N.de konstant zu steigern, aber schauen natürlich auch darauf, dass irgendwie der Markenkern nicht verloren geht. Und das ist einfach so ein regelmäßiges Nachjustieren irgendwie. Aber so diesen einen Moment, wo wir sagen, das würden wir so auf keinen Fall nochmal machen, das kann man jetzt nicht sagen. Aber man merkt schon, wie man so über die Jahre einfach immer Dinge immer besser einschätzen kann. Weil man auch mal Projekte startet, die dann irgendwie nicht so klappen, wie man es sich erhofft hat. Aus solchen Dingen lernt man immer ganz gut und dann weiß man es beim nächsten Mal besser einzuschätzen.
Ja, und die Community wieder als Rückkanal zu benutzen, wenn wir halt überdrehen. Also wir sind teilweise manchmal sehr offensiv unterwegs in der Nutzung beispielsweise von neuen Kanälen, oder sind bei der Themen- und Überschriftenwahl gern auch mal frech, lustig oder offensiv, wie man das nennen mag. Aber wenn wir dann in einem bestimmten Bereich vielleicht überdrehen, ist es schon so, dass wir gelernt haben, diese Rückkanäle halt so zu bewerten, dass wir das dann auch mitbekommen. Und natürlich ist es nicht die eine Stimme auf Facebook, sondern wenn halt irgendwo was passiert, egal ob das in einem Artikel, in einem Kommentar-Thread, der größer wird, passiert oder auf Facebook, dann bekommen wir das mit. Und dann hat man einfach seine Lerneffekte. Und die Community ist glücklicherweise bei uns so gut unterwegs, dass sie uns es dann auch nicht verübelt, wenn wir mal experimentell vielleicht irgendwo übers Ziel hinausschießen. Deswegen haben wir halt eine gute Justierungsfunktion.
Ja, ich habe überlegt, ob ich euch die Frage stelle, wie wichtig ist eure Community? Und dann sagt ihr natürlich, die ist uns sehr wichtig, so wie man das halt so sagt und so. Aber wenn ihr das so beschreibt, da scheint da schon ja so ein richtiges Spannungsverhältnis da zu sein, ein positives.
Ja, also das kann auch recht unterschiedlich ausfallen. Es gibt auch mal so Eskalationen, die wir halt alle bei uns in-house gar nicht nachvollziehen können, was dann da draußen passiert. Wir haben halt auch gelernt, dass man halt da ein bisschen Gegenwind aushalten muss. Und wir haben das oft, wenn neue Mitarbeiter oder Redakteure da sind, die zwei Kommentare abkriegen zu einem bestimmten Thema, dass die dann halt gleich denken, man müsste das, also sich ein bisschen zu schnell sozusagen von der Community lenken und leiten lassen. Und der Eindruck entsteht, das mögen alle nicht. Also das dabei Gelernte ist, da muss es schon eine gewisse Zahl an Stimmungen und Meinungsmachern da geben. Und der ein oder andere oder die zwei bis drei Stimmen, die können uns da dann noch nicht so schnell vom Plan abbringen.
Wir bei Was in Medien haben uns ja so ein bisschen auch hier auf die Fahnen geschrieben, anderen Menschen, jungen Medienschaffenden, die mal was mit Medien machen wollen, vielleicht was Eigenes starten, gründen wollen, so ein bisschen praktische Tipps mit auf den Weg zu geben. Wenn ihr jetzt nochmal so zurückdenkt, eure 10 Jahre, C3N, auch die Anfangszeit, was ist so das Wichtigste, was man eigentlich quasi im Gepäck haben müsste, wenn man heute sagt, ich gründe mein eigenes Medium?
Das fällt mir sehr leicht, denn wir haben bei uns das Glück, der Martin Brüggemann ist jetzt nicht mit dabei, das ist unser technischer Leiter. Also jemand, der halt sehr versiert als CTO im Prinzip die digitale Landschaft, die Publishing-Landschaft oder auch sowas wie Ad-Server-Technologien sehr gut erfassen und auch umsetzen kann. Dann eben Jan mit redaktionellem journalistischen Hintergrund und ich bin dann der Marketing- und Sales-Typ. Das ist halt eine Kombination an Eigenschaften, die man da mitbringt für uns als Verleger, die in Addition einfach die wichtigsten Eckpfeiler von so einem Medium sind. Und wenn ich so zurückdenke in den 10 Jahren, wie viele Medienprojekte gekommen sind, die wir gut fanden, die gescheitert sind, von denen ich auch vorher geahnt habe, dass sie scheitern, weil man vergessen hat, bestimmte Kompetenzen in das Machen von Medien zu integrieren und es sehr oft von Journalisten getriebene Maßnahmen waren, die halt kein so hohes Interesse an Vertrieb und Monetarisierung vielleicht schon im Hintergrund. Aber ich denke, das ist, also mein Tipp wäre, die Mischung an Kompetenzen in der Startphase und das Thema Vertrieb nicht unterschätzen. Die meisten Medienprojekte sind einfach journalistisch gut und auch journalistisch getrieben. Wir haben häufig beobachtet, dass die Vertriebsseite nicht richtig integriert war. Und ich bin da auch ganz froh, dass wir da so eine Kultur geschaffen haben, dass sich nicht immer der Vertrieb mit der Redaktion streiten muss, sondern wir irgendwie ganz klar wissen, wir sitzen da in einem Boot und müssen zusammen gute Ergebnisse produzieren.
Toll, dass ihr bei uns gewesen seid, dass ihr uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt und einen kleinen Rückblick gemacht habt auf die letzten bewegenden 10 Jahre von T3N. Und heute zu Gast waren Andreas Lenz und Jan Christe. Danke, dass ihr da gewesen seid.
Vielen Dank.
Danke auch.
Was mit Medien? Das sportliche Medienmagazin.
Und wir schalten ganz sportlich an die US-Westküste zur Handelsblatt-Korrespondentin Britta Wedeling. Hallo Britta.
Guten Tag, grüße euch.
Du bist heute schon joggen gewesen?
Nein, heute noch nicht, aber dafür gestern. Ich trainiere ja hier locker hin auf meinen Marathon, Halbmarathon in der kalifornischen Sonne und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
Wir haben in der vergangenen Woche bei Was mit Medien ja noch nicht über Brittas Halbmarathon-Ambitionen gesprochen, sondern über einen interessanten Mediendeal. Der Axel Springer Verlag hat ja seine Beteiligung an Runtastic, der österreichischen Lauf-App, verkauft. Insgesamt ist das Unternehmen beim Einstieg von Springer Ende Oktober 22 Millionen Euro wert gewesen, jetzt beim Verkauf an Adidas 220 Millionen Euro. Da hat Springer aber einen ganz guten Schnitt gemacht. Die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Und an dieser Geschichte bist du richtig knallhart dran, ne Britta?
So wie an allen Geschichten, denen ich mir widme, bin ich da knallhart dran und wird knallhart investigativ recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass der Gründer Florian Schwandner heute durch das Valley tourt. Ist eine geheime Produktlaunch-Reise und ich habe die großartige Möglichkeit, ihn heute zu treffen. Ich habe ihn gleich bei mir um die Ecke in mein Lieblingscafé bestellt. Zeitglas, das ist das Café von Jack Dorsey. Wir werden uns da treffen in ein paar Stunden und darüber sprechen, wie es jetzt mit Runtastic weitergeht, nachdem Adidas es übernommen hat.
Aber wenn diese Reise jetzt mehr oder weniger geheim ist, was glaubst du, was er dir erzählen wird? gar nichts?
Es ist ja so, dass ich denke, wir werden sicherlich über das ein oder andere sprechen, die neue Frisuren, die neuen modischen Trends. Das ist ja mein Hauptgeschäft. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Lifestyle-Produkten. Nein, kleiner Witz, wir werden natürlich darüber reden, wie es mit Runtastic, der App, weitergeht. Es ist ja ein Riesenmarkt entstanden. Es gibt riesige Aufmerksamkeit auf diesen ganzen Fitness-Tracker-Markt, auf E-Health. Das ist vor allem aus zwei Gründen so. Das eine ist die sehr erfolgreiche IPO gewesen von Fitbit, das ist dieses Fitness-Armband. Die haben vor wenigen Wochen an der Wall Street einen richtig guten Start hingelegt. Das zweite ist das neue Produkt von Apple, die Apple Watch. Damit will Apple ja auch in diesen Markt gehen. Man kann mit der Apple Watch künftig unter anderem seine Herzfrequenz messen und die Distanz, die man läuft und auch wie schnell man läuft. Dieser Markt wächst ganz massiv und natürlich will Runtastic da mit dabei sein. Runtastic hat und auch die Apple Watch und auch Fitbit haben natürlich ganz starke Konkurrenz bekommen durch die Sportartikelhersteller. Also von Nike, wisst ihr vielleicht, kann man ja auch diese Fitness-Tracker kaufen. Und Nike bietet sozusagen das Gesamtpaket Turnschuh und Fitness-Tracker an. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch genau die Idee ist, die Florian Schwantner und Adidas zusammengebracht hat, dass sozusagen Runtastic seine Technologie nimmt und kombiniert mit der Fähigkeit von Adidas, Produkte zu bauen und sozusagen eine neue Generation von Sport-Variables auf den Markt bringen wird. Ich glaube, das wird eine Richtung sein, die interessant sein wird für Runtastic.
Da bin ich auch sehr gespannt, weil eigentlich dachte ich so, ach, jetzt kommt die Apple Watch, alle können einpacken, die vorher so ein bisschen dieses Feld bestimmt haben. Jetzt erzählst du uns gerade, dass Fitbit, die auch wirklich ja interessante Produkte haben, wie ich finde, es an der Börse gut geht, dass Runtastic mit Adidas da auch eine spannende neue Partnerschaft hat. Und dann habe ich jetzt mal ein bisschen die Apple Watch getestet. Muss ich sagen, wenn ich laufe, Herzfrequenzmessung läuft nicht so gut, auch hinterher die Auswertung. Ich nutze nach wie vor meine gute alte Runkeeper-App. Also da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Also ich bleibe sozusagen bei meinen Schusterleisten.
Das ist auch tatsächlich so, finde ich. Ich habe ein großes Problem damit, wenn ich die Apple Watch habe, gleichzeitig auch noch mein Telefon mit mir rumzutragen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass beim Laufen es ja sozusagen auf jedes Gramm ankommt, wenn ich dann als Läufer neben der Apple Watch auch noch mein Telefon mitschleppen muss, weil die Apple Watch eben noch nicht autonom funktioniert, dann glaube ich, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist bei der Apple Watch.
Herr Peller, das war's für heute schon wieder.
Ja, stell dir mal vor, es war ein bisschen so vergangenheitsbezogen heute und trotzdem irgendwie total zukunftsorientiert. Das hat mir gut gefallen.
Und nächste Woche schauen wir uns auch ein ganz neues Projekt an, und zwar so eine Art iTunes für Zeitungsinhalte. Blendl, die App in den Niederlanden, super Erfolg, in Deutschland gerade ein Beta-Test, fast alle großen deutschen Zeitungen machen mit. Und die Macher der App, die sind dann nächste Woche bei uns zu Gast. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.